embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst.
RevLab. Ich möchte mega gerne heute, Patrick, mit dir über das wohltuend Normale sprechen. Wie unglaublich schön einfach normal sein kann. Bist du dabei?
Ich bin immer dabei bei normal. Möchtest du mit deinem Retreat anfangen im normalen Hotel?
Ich glaube es ja. Ja. Jedes Jahr im Juli gehe ich mit meiner Gemeinschaft ins Retreat. Das sind 7 Tage in Stille. Stille heißt nicht unbedingt, dass wir nicht sprechen. Also überhaupt nicht. Wir sprechen, aber es gibt tiefe Meditation und Bewegung und so weiter. Und normalerweise sind wir da also auf einem Hügel, irgendwo in einem Retreat Center, das gegründet wurde von Papaji, ist sein Name, Sheens. Kenne ich nicht, aber ist so ein anscheinend sehr bekannter Guru aus Indien.
In den USA.
Der oder? Einen Moment lang, wenn ich mich richtig erinnere, in Kalifornien gelebt hatte, genau. Und dann das spirituelle Center dort oben gegründet hatte. So, das ist unser normales Retreat-Setting. Sehr still, alle sind sehr achtsam und lächeln nett und so. Nicht so dieses Jahr.
Jawohl.
Das war mein erstes Mal in einem ganz anderen Setting. Wir waren so in einem stinknormalen Resort-Hotel.
Jawohl.
Wo, keine Ahnung, so oberer Mittelstand Ferien macht.
Aber da wart ihr nicht allein. Also das heißt,
wir waren da zusammen.
Die Gruppe in der Gruppe.
Genau, wir waren da zusammen mit den Familien, die Ferien machten. Wir hatten unseren eigenen Bereich, so fürs Essen und so schon, klar. Aber gleichzeitig war da auch einfach dieser Resort-Betrieb. Das heißt irgendwie Musik in der Lobby, das heißt Musik am Pool, Kinder mit ihren Wasserpistolen und Menschen, die da ihre Margaritas trinken am Pool. Also wirklich ein Setting, das so nichts mit der Vorstellung von Meditationsretreat zu tun hat. Und ich fand das großartig.
Kannst du noch sagen, also ihr steht am Morgen auf und dann werdet ihr wach und so und dann macht ihr seid ihr noch in der kleinen Gruppe und macht zum Beispiel Körperübungen, vielleicht Schweigemeditation, was, ja.
Ja, also morgens um 8 Uhr haben wir mit Bewegung den Tag begonnen, Yoga, spüre, was dein Körper jetzt gerade macht, das habe ich angeleitet, das war mega, mega, mega schön und dann zum Morgen und dann Satsang und dann den Nachmittag frei und am Abend so, keine Ahnung, 2 Stunden oder so Meditation.
Ja,
also das war so der Rahmen, in dem wir uns bewegt hatten. Und natürlich eben, wenn du dann am Nachmittag an den Pool gehen wolltest, dann war da halt einfach auch die Familie sowieso aus Arizona oder ich weiß doch auch nicht.
Aber vor allem Amis dann.
Ja, ja, alles Amis. Ja, ja, logisch.
Und nur, dass ich mir das vorstellen kann, also das heißt, es gibt so eine Zeit, die ihr gesammelt bewusst für euch, also da, eben, da hat es dann keine Amis, die mit Margaritas rein und rauslaufen, aber nachher gibt es wie diesen Übergang, in dem ihr einfach in dieser Gruppe seid und am Pool oder vielleicht spazieren oder was auch immer dann.
Genau, genau. Obwohl am einen Abend sind tatsächlich Menschen so reingekommen, wir saßen da, haben meditiert, einmal kam ein Typ irgendwie in den Speisesaal, der gerade anschließend zu unserem Meditationsraum war und hat laut telefoniert, so mit seinem Babe. Und es gab so viel, was in Anführungs- und Schlusszeichen gestört hat.
Ja, ja.
Und es war fantastisch. Ja, es war so gut. Weil es hat uns eingeladen, all diese Störfaktoren zu sehen als, hey, es hat keinen Einfluss.
Ja, spannend. Und das heißt aber auch, eure Gruppe, das sind Menschen, die schon länger praktizieren oder hatte es auch AnfängerInnen dabei?
Es gab ein paar, die noch nie mit uns so im Retreat waren, aber allgemein war es eine sehr fortgeschrittene Gruppe, was ich glaube richtig war.
Absolut,
ich glaube so, wenn jemand noch nie meditiert hat oder noch nie die Stille wirklich da drin gesessen hat, ist es schwierig.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das, ich glaube nicht, dass das dann das richtige Setting ist.
Ja.
Aber für mich war eben so diese Erfahrung von, hey, normal ist einfach so geil. Das war wirklich wunderbar.
Und kannst du noch etwas sagen? Also was würdest du sagen? Was ist so dieser Gewinn oder so dieser, ja, das, also dass ihr in dieser Sammlung, dieser Alltagswelt immer wieder begegnet seid? Was war
der Gewinn davon?
Ja, oder was war anders auch als bei anderen Retreats?
Ich glaube, für mich ist der Gewinn davon, dass so der Kontrast weniger ist zum Anderen.
Ja.
Ich bin nicht so abgeschnitten von dem, was ich jetzt normale Welt nennen würde, sondern bin mitten drin inne und kann genauso tief zerfallen und nicht sein, wie wenn ich auf dem Berg in diesem Yoga-Dingstar-Retreat-Center bin. Und so das, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die unglaublich wertvoll ist, gerade wenn es darum geht, oder so das Erlebte, das Zerfallen in nichts dann zu integrieren. Weil das ist etwas, ich glaube, das beobachten wir beide oftmals, dass ja, wenn der Kontrast vom Retreat zum Alltag, vom Alltag zum Retreat groß ist, dann ist die Integration mega schwierig.
Mega, ja. Also so das Verweben dieser beiden Welten, finde ich, das ist eine riesen Herausforderung. Und ich glaube, vor allem auch am Anfang, ich muss jetzt gerade überlegen, ob es bei mir so war, aber ich kenne Leute, die dann auch fest so diesen, die so wie die Schuld bei sich gesucht haben, so im Stil von, ja, aber da ist es mir so gut gelungen,
ja, genau,
und jetzt kann ich es gar nicht mehr und so, also nur schon irgendwie ein bisschen weniger Gedankenkarussell oder irgendwie einfach all diese Dinge. Und dass das aber ja wirklich auch nicht zu unterschätzen ist, vor allem am Anfang. Und ich glaube auch, am Anfang wäre es wahrscheinlich auch eine Überforderung, dann direkt ins Retreat mit Pool und Margaritas zu kommen, einfach weil, also es geht ja schon auch, aber ich glaube, man taucht dann halt einfach auch irgendwie anders. Und ja, aber dafür eben, wenn man Übung hat, dann zu merken, hey krass, es ist jedes Mal wieder ein Wechsel. Es ist ja nicht nur, es gibt ja diesen Wechsel nicht nur im großen Retreat-Alltag, sondern es gibt ihn dann immer wieder vom durch die Lobby gehen, in Sammlung oder eben bei sich zu bleiben oder verbunden zu bleiben, in der Stille verbunden zu sein und wieder in der Lobby verbunden zu sein. Das ist so, ja.
Ja, und ich finde, in so einem Setting wird mir zum Beispiel dieses aus einem Guss noch viel klarer, als wenn eh alles darauf ausgelegt ist, irgendwie, dass sich alle wohl und gemittet und geerdet fühlen, oder?
Ja.
Wie das eben so in klassischen Yoga-Retreat-Centern oder Meditationszentren der Fall ist. Dort ist ja alles eher reduziert, es ist leise oder die Sinneseindrücke sind bewusst weniger, oder man trägt zum Beispiel, oftmals darf man keine parfümierten Produkte tragen und so weiter. Es gibt ganz bestimmt keine Musik, die gespielt wird in der Lobby oder so.
Ja, mega.
Um so diese, ja, um diese Reize schon mal auszuschalten. Und das stimmt, was du sagst, dass wenn du quasi neu dich mit für die Stille interessierst, dann ist alles, was auch nur annäherungsweise dich ablenken könnte, wird dich ablenken, wird dich stören. Das ist so, das ist völlig normal. Aber irgendwann wird es ja dann auch spannend, so das anzuschauen, die vermeintliche Ablenkung. Also ist denn das jetzt wirklich, muss es einen Effekt haben oder nicht?
Ja, bis sie zu dem Punkt, in dem man die Ablenkung ja nutzt, oder? Also so bei uns im Jakob hat Annelies, die Mittagsmeditation eingeführt hat damals, die hat am Anfang dann sehr bewusst so quasi, es muss ruhig sein und still und so. Und dann als die Gruppe so ein bisschen fester und stabiler wurde, hat sie ganz bewusst gesagt, dass die Menschen, die Obdachlosen, die Besucherinnen und Besucher halt auch in die Kirche reinkommen dürfen, weil es ab einer gewissen Erfahrung oder Übung auch spannend sein kann, was macht jetzt das mit mir, und ich kann das trotzdem halten oder ich kann trotzdem präsent bleiben, trotz dieser Dinge.
Ja, genau.
Ja. Ich habe gedacht, vorhin, als du erzählt hast, ist ja, es gibt ja diese, eine ganz ähnliche Bewegung auch bei den Klöstern, also dass so diese, wir müssen weg in die, also die Kartäuser, die waren ja wirklich so, jeder muss sein Hütchen haben und wir meditieren nur noch, wir treffen uns am Sonntag einmal für die gemeinsame Ding und dann nach dem Essen reden wir vielleicht noch eine halbe Stunde, aber dann wieder zurück ins Hütchen und so, und da ging es ja so mega stark auch so um diesen eben Rückzug, also so ich im Gebet, ich in der Arbeit. Und dann gab es eine andere Bewegung, die dann bei den Jesuiten so war, dass sie gesagt haben, nein, wir leben nicht zusammen, wir leben in der Welt. Und bei uns ist so diese Contemplatio in Actione, so dieses ich bleibe bei mir, ich bleibe in Kontemplation, aber ich handle, ich bin in der Welt, oder?
Ja.
Und sie mussten das aber auch irgendwie stützen. Also es war dann ja nicht einfach so, dass sie sagten, ja gut, und jetzt geht alle in die Hotellobby, das klappt dann schon, sondern sie haben ja dann auch, also mussten ja dann wie Dinge einführen, also die, zum Beispiel dieses Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, bei dem man am Abend ganz bewusst noch einmal alles des vergangenen Tages vor Gott legt und dann auch in der Hoffnung, dass es einem am Tag in der Lobby wieder einfällt und dann so, ah wow, wenn ich heute Abend dann im Bett bin, ist das jetzt ein Moment, den ich dann vor Gott legen werde. Und so wie diese Kontemplation immer mehr auch in den turbulenten Alltag hineinwächst.
Ist es das Einzige, das da quasi das verändert wurde, um diesen um dieses In-der-Welt-Sein zu unterstützen bei den Jesuiten? Oder gibt es noch was anderes?
Nein, es gibt schon noch anderes. Also ich glaube, sie haben diese bewussten Rückzugszeiten mit den Exerzitien, bei denen es ja auch, also dort hat es ja auch einen, würde ich jetzt heute sagen, psychologischen Aspekt. Also so quasi, es geht schon auch darum, alte Knöpfe irgendwie anzuschauen und aufzulösen. Und dann das Abwägen oder so, das sehr genaue Sich-Beobachten.
Ja.
Also so dieses, woher kommt ein Impuls, warum möchte ich das jetzt und wohin führt er mich dann auch? Und das so einzuüben, dass das eben so quasi dann egal ist, in welchem Umfeld ich bin, dass ich dann, also bei mir klingt so ein bisschen auch diese Vipassana-Richtung an, so dass, da merke ich jetzt etwas schon sehr früh, wie es irgendwie sich zeigt und kann entscheiden, möchte ich da drauf eingehen oder nicht.
Du hast, bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt hatten, hast du gesagt, wahrscheinlich ist es wie so eine normale Bewegung in diesem Weg, dass man sich irgendwann zurückzieht und erst dann wieder in die Welt kommt. Du als Zen-Experte, da kommen mir die
Zen-Meister.
Die Zen-Meister, schwarze Gurten, alles. Da kommen mir diese 10 Ox-Herding, was ist das?
In Deutsch heißen sie, oder meistens heißen sie, glaube ich, dann nur Ochsenbilder. Aber
die
10
Ochsenbilder in den Sinn, die ich nicht so gut kenne, aber wo genau dieser Weg so illustriert wird, oder?
Ja, also es ist so, spannend ist, dass es sowohl den Weg als Ganzes beschreibt, also eine spirituelle Suche als Ganzes, und aber auch jede einzelne Einheit von in die Stille tauchen oder in einem Retreat sein.
Ah.
Also es ist so wie ein, ich würde sagen, eine Landkarte, was mit einem passiert, wenn man sich dem aussetzt. Und es ist für diejenigen, die das nicht kennen, es gibt sehr schöne Zeichnungen und auch viele Bücher darüber, von einem Hirten, der seinen, oder einer Hirtin, man sieht das dem Bild nicht so an, der seinen Ochsen, ihren Ochsen verliert und dann irgendwo sucht und sucht und sucht, also eben so diese Sehnsucht nach dem, wow, da gibt es doch noch mehr, oder was bin ich eigentlich, was ist so der Grund des Lebens? Und dann das Schwänzchen sieht und dann den ganzen Ochsen, also so in Kontakt kommt, vielleicht von einem spirituellen Weg hört oder jetzt auf eine Meditation bezogen, vielleicht dann merkt, ah ja, jetzt sitze ich hier, jetzt bin ich präsent. Da kommen Gedanken, da da ist aber auch Stille. Und dann dieser Stille nachgeht, diesem Weg. Und dann auf einmal fängt er sie diesen Ochsen ein. Das ist dann die Frage, oder bin ich dann so gesammelt, dass es einfach atmet, dass ich einfach bin, dass ich eben auch zum Beispiel in die Lobby gehen kann und den Ochsen mit mir führen. Und dann, wenn es noch weiter geht, verschwindet der Ochse am, es gibt dann ein Bild, bei dem der Ochse ganz weg ist, das ist dann nur noch dieser Kreis, das ist dann vielleicht dieser Moment, in dem es ganz still wird, auch die Gedanken verschwinden, so diese Einheitserfahrung, kann aber auch beim Sitzen sein, so dieser eine Moment, bei dem es plötzlich ganz still wird, vielleicht für auch eine ganz kurze Zeit oder eben dann ausgeweitet auf einen ganzen Weg, so eine 2, 3, was auch immer, tiefe Erfahrungen, bei dem ja, vieles offen steht. Und dann kommt der Ochse, kommt zuerst die Pflanze, kommt das Leben zurück. Das ist dann so dieses, oh wow, der Planet und ich, die Geschichte und ich, wir sind nicht getrennt. Da ist diese Pflanze, und da ist aber kein Hirte im Moment, keine Hirtin. Und dann reitet die Hirtin flötenspielend ins Dorf.
Also auf dem Ochsen?
Auf dem Ochsen, also so quasi das Surfen auf der Welle, das mitgenommen werden von diesem Weg. Also auch wo die Handlungen und der Weg, das ist dann nicht mehr, jetzt muss ich mich aber zusammennehmen, damit ich jetzt möglichst irgendwie konzentriert und gesammelt und erleuchtet bin, sondern ich handle und der Weg trägt mich. Und dann am Schluss natürlich das schönste Bild, da wechselt der Hirte, die Hirtin und wir zu Hotei, zu dem dicken Buddha, zu dieser Figur, die ist ein bisschen wie der Samichlaus, der Nikolaus mit der großen Tasche ist und im Dorf ist und lacht und den Kindern Geschenke gibt und von weitem aussieht wie ein Bettler und gleichzeitig auch nirgends zu Hause ist, aber lachend, frei und bei sich. Und dann aber auch der Weg, der Ochse, dass nichts, alles vergessen ist, weil dann nur noch dieser Hotei, diese Verkörperung des Glücks, der Freude oder eben der Freigebigkeit dann da ist.
Spannend.
Und das ist, um noch einmal den Bogen zu dem Retreat zu machen, also so auch dieses wow, das war jetzt streng und so und jetzt bin ich da aber so schön irgendwie abgetaucht, jetzt bin ich wieder aufgetaucht und jetzt gelingt mir auch so dieses in der Welt sein so gut, oder? Und dann auch diese Momente im Alltag, wenn ich dann auch schon nicht mehr ans Retreat denke oder an dieses Sitzen in der Stille und trotzdem bin ich irgendwie großzügiger oder entspannter, als ich es vielleicht sonst wäre.
Dass wie irgendwann kommt, das ist unvermeidlich, dass irgendwann dieses Landen in der Welt, dieses wieder, okay, Füße auf dem Boden, dass das wieder geschieht.
Ja, und auch die Erleuchtung geschieht immer. Also das ist, finde ich, auch das Schöne an diesem Bild, dass es vielleicht nicht ein Tauchgang ist, der Stunden, Tage, Jahre dauert, aber so dieses kleine Aufblitzen, das ist so dieser Moment zwischen dem Aus- und Einatmen, wenn das so dreht und ein ganz kleiner Moment still wird, dass in dem sich schon auch etwas zeigen kann. Und dann aber, genau wie du sagst, der Körper, der wieder zurückkommt, der oder immer da war und der dann auch arbeitet, essen muss.
Eben ganz normal halt.
Ganz normal halt.
Ja.
Und eben trotzdem nicht ganz normal, oder? Ja, das ist ja dann... Ah, es wird so richtig sennig hier drin.
warm ums Herz.
Warm ums Herz, ja, schwarz und kalt. So auch diese Weisheit, dass da die Berge und die Seen vor der Meditation Berge und Seen sind, in der Meditation oder in einem, also einem Weg dann so, wow, was ist das? Was sind das? Energien, Moleküle, sind das, es ist irgendwie aufgespannt in dem ganzen Universum und so. Und am Schluss sind sie wieder Berge und Seen, und aber das andere bleibt, oder?
Mhm, ja. Ich habe mit meiner Mentorin den Witz, dass es ein 11. Bild gibt. Ja, cool. Das ist geheim. Das sind wir noch am Ausgraben. Und auf dem 11. Bild ist es dann so irgendwie der Hotai.
Ja.
Ist dann in seinem Haus irgendwo und schaut Fernsehen.
So geil.
Einfach noch normaler.
Die absolute Passivität.
Noch. Ja, einfach so unspektakulär. Ja. Ich glaube, so dass die Erwartung oder die Projektion ist doch, wenn jemand erleuchtet ist oder, das ist auch ein blödes Wort, aber wenn jemand hellwach ist, ganz da ist, das muss doch irgendwie speziell sich äußern. Mhm. Man muss doch irgendwie, keine Ahnung, eben nur noch durch die Welt lächeln und Geschenke verteilen, whatever. Und in der Realität schien es, so wie ich das wahrnehme und höre und sowieso, ist es gar nicht unbedingt so. Kieran, meine Mentorin, hat mir dann erzählt von diesem Papaji, der das Retreat Center gegründet hat, in dem wir üblicherweise sind. Der lebt irgendwo in den Slums von Delhi vielleicht, arbeitet tagsüber und am Abend schaut der Fernsehen. Mhm. Und es ist wirklich, also normaler können sie gar nicht gehen. Und man kann dann schon irgendwie gehen und Fragen stellen oder so, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber ich finde es so lustig, dass du irgendwie am Schluss fast wieder im gleichen Setting landest wie zuvor. Irgendwie.
Ja, ja.
Oder du bist ja dann wieder ganz in der Welt, du machst irgendwie deine Arbeit und du schaust vielleicht Fernsehen oder nicht, was weiß ich. Und von außen ist es vielleicht, also ja, von außen ist gar nicht ablesbar, was da jetzt abgegangen ist oder abgeht. Und es hat nichts mit unserer Geschichte, mit unserer Vorstellung davon zu tun, was es denn heißt, wenn jemand eben so ganz da, jetzt da ist. Ich finde das so geil.
Ja, und das ist ja auch, das war eines der ersten Bücher, die mich irgendwie so gepackt hat, in diesem Zusammenhang, als ich noch, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich im Gymi war dieses Paulo Coelho Buch, Der Alchemist. Das ist ja, nicht mehr lesbar und trotzdem
so gut.
Klaut er ja dort eine, ich glaube ursprünglich kassidische Geschichte eines Mannes, der eben, oder eines Menschen, der von einem Schatz hört, oder? Und der dann da durch die ganze Welt reist und dann irgendwo im fernen Orient hört, dass eben unter dieser Brücke in seinem Heimatdorf dieser Schatz ist und so quasi, sie hätten diese Legende schon ewig und blablabla, und er reist dann zurück und findet den Schatz bei sich, oh Wunder, und eben so quasi macht diese ganze Reise, um wieder an diesem Ort anzukommen, aber, und das finde ich nach wie vor den schönen Teil daran, der Schatz war zwar immer da, aber ohne die Reise hätte er ihn auch nicht in dieser Form gefunden, oder?
Nein, jetzt ist er so. Hä? Schau mal.
Hä? Paulo Coelho, dass wir den hier noch bringen können.
Ja, nein, aber es ist immer schon da und du hättest gar nie irgendwie irgendwo hingehen müssen, weil es ist eh einfach da und gleichzeitig ohne die ganze Reise wär's doch auch nicht.
Ja.
Hättest du den
Schatz trotzdem nicht gefunden.
Ja, hätte es schon nicht gecheckt. Das ist verrückt. Ich muss jetzt einen Moment innehalten.
Das ist unsere Schweigeminute.
Nein, aber ich finde das. Das Buch und den Schriftsteller finde ich ganz schwierig, aber und irgendwie, also ja, der ganze Weg war auf eine Art überflüssig und gleichzeitig doch nicht. Ja. Ich finde das irgendwie sehr tröstlich und wohlwollend. Ja. So.
Und dieser Teil, der ist eben auch zum Glück nicht von ihm. Also das ist genau. Ich kenne mich jetzt da gar nicht aus, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es in vielen Traditionen so diese Geschichte gibt, eben von jemand geht in die Welt hinaus, um zu merken, aha, eigentlich war es ja immer da. Oder?
Ja.
Also so dieses, dieses Ding. Und eben das aber trotzdem ohne den Weg wäre es nicht da gewesen oder nicht gefunden worden.
Ja, ja.
Und ja, und aber auch, ich finde auch den Teil, oder, dass es uns nichts bringt. Also das finde ich so schön auch an diesem, zum jetzt wieder beim Zen zu landen.
Also
müssen wir dann den Jesus schon noch irgendwo hervorzaubern.
Das ist dein Job.
Das Kodo Sawaki, ein japanischer Zen-Meister, der bewusst eben nicht im Kloster und so weiter gelebt hat, sondern auf der Straße, im Park und so. Und dessen Nachfolger ein Deutscher dann wurde, dieser Muho, den man auch irgendwie googeln und finden kann. Der hat immer gesagt, Zen oder all diese Wege, die bringen nichts. Und zwar im Sinn von, sie bringen nichts zusätzlich dazu, sondern eben entweder schälen sie etwas ab oder sie lassen uns das leben, was wir eigentlich immer schon sind. Und das, ja, also das ist ja schon, ich glaube, an dem krankt die Spiritualität auch ein bisschen, dass man immer so das Gefühl hat, eben, dann kriege ich etwas dazu, oder so dieser, jemand hat es mal spiritueller Materialismus genannt, so dann kann ich dann über das Wasser gehen oder ich kann dann irgendwie den Leuten die Aura ablesen. Ich meine, es ist schön, wenn das passiert, aber das ist nicht, das macht nicht freier und nicht liebevoller.
Nein, und da kommt mir leider nicht Jesus, aber auch eine... Oh.
Können wir das nicht ihm zuschreiben?
Also ich wollte jetzt sagen, Patanjali, Jesus, ja, hat ja die Yoga-Sutras geschrieben, oder? Die schmeißen uns jetzt raus. Und Patanjali, auch von ihm, ich bin nicht unbedingt mega Fan, aber er sagt irgendwo, halte dich nicht irgendwie bei den Siddhis. Bleib nicht dort, geh weiter. Und die Siddhis sind eben zum Beispiel, du siehst dann die Aura oder du kannst auf dem Wasser laufen oder du schwebst oder diese übernatürlichen Phänomene, das kann geschehen, muss aber nicht. Und das auf eine Art, es bedeutet nichts. Also es hat, es bringt in dem Sinn nichts, weil das Eigentliche bleibt ja. Das Eigentliche, egal ob du jetzt irgendwie übers Wasser gehen kannst oder nicht.
Also ich mein, und es gibt ja Boote zum Glück. Also ich denke. aber das ist doch schon so. Also ich finde, diese Probleme im Sinne von übers Wasser zu kommen, das ist ja nicht unsere existenzielle Sehnsucht, dass wir rüberkommen, weil dazu haben wir ja die Boote, das ist ja alles auch gut, oder? Aber das. Ja, sich verloren zu fühlen in der Welt oder am Leiden der Welt irgendwie zu leiden oder die Sehnsucht zu haben nach mehr oder nach Tiefe oder nach Wachwerden. Das ist ja, also diese Sehnsucht wird ja nicht gestillt, wie du sagst, oder wenn man dann irgendwelche Auren sieht.
Nein. Aber was bedeutet es denn, dass Jesus, jetzt habe ich es gebracht. Ich weiß nicht, ob das relevant ist, aber dass er dann übers Wasser ging.
Ich glaube, es hat zwei Aspekte. Ich glaube, der eine Teil ist schon so dieser Legitimierungsaspekt, so im Stil von, schau, auch er konnte das und das. Ja. Aber bei ihm ist es ja nicht so quasi eine Kurzgeschichte von wow, bravo, mega gut, sondern das eine Mal, als er da auf dem Wasser ist, da ist ja vor allem dieses Verhältnis zu Petrus so wichtig, weil der möchte ja dann auch auf dem Wasser gehen und merkt dann aber, bekommt dann Angst.
Er hat Angst,
genau. Und schaut nach unten, also auch sehr symbolisch so, versucht sich das selbst irgendwie über Wasser zu halten. Und erst im Moment, als er merkt, ah shit, es geht nicht um mich, sondern es geht ums Ganze oder ums Größere oder um Gott, da trägt dann auch das Wasser wieder. Ja. Da ist ja dann mehr, ich finde auch existenziell, mehr Nahrung drin als, wow, der konnte das, bravo,
voll,
bravo.
Voll. Ja, der Punkt der Angst ist
Punkt. Und auf was schaue ich und woher, in was hinein lasse ich mich fallen? Oder kann ich mich in mich hineinfallen lassen oder falle ich eigentlich noch tiefer?
Ja. Und das, wie du, das hast du so, das ist so ein wichtiger Punkt, Punkt, den du ansprichst mit dem spirituellen Materialismus, eben das muss sich dann irgendwie so und so äußern oder die CDs sind das eigentliche Ziel, aber nein. Und darum geht es nicht. Und mir gefällt eben deshalb, glaube ich, auch diese Normalität.
Ja.
Dieses.
Ja, und das ist ja auch das Schöne an dem Retreat im Hotel, oder?
Ja.
Also da ist wie so all das spirituell Aufgesetzte oder so dieses spirituell, wir sind noch ein bisschen so luftiger als ihr, das wird ja dann sehr schnell lächerlich in einem gewissen Setting. Und ich finde auch auf eine gute Art irgendwie in Frage gestellt. Also eben geht es jetzt um unser Schweben durch die Hotellobby oder geht es einfach darum, dass wir auch in dieser Gruppe genauso im Austausch und präsent sein können?
Mhm. Ja. Ja. Ja, genau. Und so das hängt nicht vom Externen ab.
Ja. Und ich denke immer, auf der Tanzfläche kommt es ja nicht darauf an, ob ich Mathematiker bin und einen Nobelpreis habe, sondern dass ich gut tanzen kann. Und das ist für mich bei der Spiritualität dasselbe. Ich kann mich in einer Situation nicht darauf hinausreden, dass ich jetzt mega spirituell bin. Entweder bin ich es dann in dieser Situation und bin dann wirklich verbunden und offen und zugänglich oder präsent oder wach. Oder ich bin es dann nicht, aber dann nützt es mir auch nicht, wenn ich dann erzähle. Und sonst bin ich dann im Fall immer mega wach. Sonst.
Nein, natürlich nicht. Das eine ist ja, du erzählst mir eine Geschichte davon, wie du damals einmal diesen Moment hattest oder so. Oder dass du es dann im Fall schon hast und das kommt irgendwie aus einem mentalen, aus deinem Kopf. Oder du bist es einfach und dann ist es irrelevant, ob du mir jetzt sagst oder
nicht. Genau, dann also, ist es sogar sehr unwahrscheinlich, dass ich dann noch sage, und übrigens.
Ja. So schön. Ich mache meine eigenen Retreats aber dennoch gerne an anderen Orten.
Was? Geht es jetzt nicht so von Holiday Inn zu Best Western?
Also das wäre das Äquivalent in der Schweiz.
In der Schweiz gibt es doch schon so...
Ein
Rekadorf zwischen den Ziegen und dem Gemeinschaftspool oder irgendwie in der Billardhalle.
Ich schaue mir das mal an für nächstes Jahr. Also, ich lasse es euch dann wissen.
Advanced Retreat.
Was löst diese Diskussion über das Wohltun Normale in dir aus? Fühlst du dich wohl im Normalen, was auch immer das heißt, in diesem ganz stinkgewöhnlichen Treiben der Welt? Oder findest du, also ich brauche da schon etwas mehr Achtsamkeit, etwas mehr Mindfulness, Ruhe, damit ich überhaupt irgendwie mich in mir selbst sammeln kann? Lass es uns wissen, wie immer. Wir sind gespannt, von dir zu hören, von dir zu lesen. Du weißt, wie du uns erreichst. Kommentare auf der Website, socialmedia@reflab.ch oder E-Mail contact@reflab.ch. Alles das sind Optionen. Und ja, es ist immer schön, von euch zu hören, von dir zu hören. Die nächste Folge erscheint in 2 Wochen. Dann mit dem wunderbaren Thema, wie kann ich aus der Ruhe, aus der Stille heraus arbeiten? Ich freue mich. Bis dann und danke vielmals fürs Zuhören. RefLab.